ARD.
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.
Ja, in dieser Folge stehen wir gleich in einem echten Tomatenparadies und das befindet sich im Garten von Sibylle Maurer-Wohlertz in Rheden bei Pattensen in der Region Hannover. Wir sind ja in diesem Gartenpodcast, den ihr alle zwei Wochen frisch in der ARD Audiothek bekommt, ab und an auch on Tour. Und heute wollen wir bei Sibylle testen, wie ihre Tomaten schmecken und welche davon vielleicht im nächsten Jahr auch für euch interessant sein könnten und wie es überhaupt in diesem Jahr um die Tomaten steht. Mein Name ist Ralf Walter, ich bin Redakteur beim NDR in Niedersachsen und wie in den allermeisten Fällen bin ich nicht allein unterwegs. Bei mir ist nämlich wieder meine Kollegin
Martina Witt. Ich bin auch Redakteurin hier beim NDR und ich freue mich auch schon auf Sibylles Garten und auf die vielen Tomaten. Wir waren ja schon mal bei Sibylle, als es darum ging, dass jetzt Zeit ist, Tomaten vorzuziehen und dann langsam einzupflanzen. Deshalb bin ich ganz gespannt, was aus diesen ganzen Tomatensorten da geworden ist. Aber bevor wir dann zu Sibylle fahren, wollen wir natürlich gucken, wie es in unseren eigenen Beeten aussieht. Und auch das machen wir nicht alleine, sondern das machen wir mit Claudia Heger, unserer Gartenexpertin. Schön, dass du mal wieder hier bist. Wir haben uns lange nicht gesehen.
Hallo, ja, jetzt ist die Sommerpause vorbei und jetzt können wir wieder ans Werk gehen.
Und die Beete haben es dringend nötig, dass wir uns mal wieder ein bisschen um sie kümmern. Wir haben hier nämlich eine wunderschöne Blühpflanze, aber sie sollte eigentlich nicht so blühen. Unser Brokkoli sieht nicht mehr so aus, als könnte man ihn essen.
Ja, wenn man ihn natürlich 4 Wochen unbeaufsichtigt lässt und er in der Zeit anfängt, reif zu werden, dann blüht er sehr schnell aus. Also man muss den Zeitpunkt, wann man ihn erntet, wirklich abpassen. Er darf noch nicht innen also so ein bisschen gelb zeigen, dass er anfangen will zu blühen, sondern die Knospen müssen alle noch geschlossen sein. Wenn natürlich in der Zeit niemand da ist, dann fängt er an auszutreiben und zwar relativ schnell. Und jetzt ist er schon in Blüte.
Zu unserer Verteidigung muss ich sagen, dass wir nicht 4 Wochen weg waren, sondern ich glaube, er war mal 2 Wochen unbeaufsichtigt. Und als wir dann wieder nachgeguckt haben, da war er schon so geschossen. Also er wirkte, als hätte er niemals so diese klassische Brokkoliform gehabt. Kann das auch sein?
Nein, das hat er mit Sicherheit gehabt, aber das geht sehr schnell. Also das geht innerhalb von 3 bis 4 Tagen. Dann ist vorbei mit der Ernte, dann geht er in Blüte und das geht relativ schnell.
Wir haben jetzt nichts von dem Brokkoli, aber wir lassen ihn trotzdem stehen, denn da freuen sich dann andere Wesen drüber.
Ja, auf jeden Fall die Insekten. Und ich habe das in diesem Frühjahr erlebt. Ich weiß nicht, ob es das hier auch gibt, aber mittlerweile ist die blau-schwarze Holzbiene hier auf dem Vormarsch. Das ist ein relativ großes Insekt, ist schwarz und hat so blauschillernde Flügel, ist relativ groß. Also so, na, ich möchte sagen, von der Länge her 3-4 Zentimeter. Und der geht sehr gerne auf gelb. Und wenn der Kohl blüht, kann das durchaus sein, dass man die Biene da mal am Nektar trinken erwischt. Also das ist schon ein Erlebnis.
Okay, dann hat wenigstens noch jemand was davon. Wir haben aber einen zweiten Brokkoli und Claudia, der sieht auch nicht so brokkolimäßig aus.
Ja, das sieht aus, als ob der vorher abgefressen wurde. Also da ist die Blüte, die ist verkümmert. Also da hat irgendwer dran gefressen.
Also wir waren es nicht. Nein. Vielleicht Schnecken?
Nein, Schnecken glaube ich nicht. Es könnten eher Raupen gewesen sein, weil Schnecken haben wir hier Gott sei Dank nicht. Aber es könnten Raupen gewesen sein, die vorher die Blätter geschädigt haben. Und dann hat die Pflanze natürlich keine Kraft, um eine richtig große Blüte zu machen. Sie hat ein paar kleine Blütchen, ja, die kann man roh essen, aber das bringt natürlich nichts. Ne?
Meinst du, es lohnt, den einfach noch ein bisschen wachsen zu lassen? Vielleicht passiert noch was?
Nein, jetzt nicht mehr. Dazu ist zu spät. Also die Tage werden jetzt schon wieder kürzer und der wird dann auch relativ schnell dann ausblühen.
Gut, ein anderes Problemkind, würde ich mal sagen, ist der Mais, den wir hier im zweiten Jahr gesetzt haben. Ach, wir haben so eine schöne Milpa vorgehabt, also so eine Dreierkombi aus Mais, Zucchini bzw. Kürbis und Stangenbohnen. Und der Mais soll ja so die Stabilität reinbringen. Wir haben absichtlich auch schon so ein tolles Rankgerüst noch zusätzlich da reingestellt, weil wir uns nicht ganz sicher waren, ob der Mais uns diesen Wunsch erfüllen würde. Und er hat sich so, ja, ein bisschen verweigert. Woran liegt das denn, dass der bei uns hier nicht in die Pötte kommt? Also nicht groß wächst, sondern so ein bisschen vor sich hin meckert.
Ich vermute mal, dass hier durch den steinigen Untergrund und dass hier nicht so viel Auflage, Bodenauflage ist, dass der vielleicht nicht tief genug reinkommt in den Boden. Und dass er dann mickert. Also ich würde empfehlen, im nächsten Jahr machen wir einfach ein Bohnenzelt und da machen wir ordentlich Bohnen drumherum und dann ist gut. Also Milpa auf diesem Boden ist schon der zweite Versuch gewesen, der nicht hingehauen hat. Ja.
zweimal kann man daneben liegen, ein drittes Mal nicht.
Ich würde auch sagen, wir können den Platz dann besser nutzen. Die Zucchini kommt auch nicht so richtig in Gang dieses Jahr. Ich würde sagen, Mehltau hat sie auch. Eine Zucchini haben wir geerntet, aber das war es auch so bisher. Und unser Kürbis, ja, der wächst so ein bisschen vor sich hin und hat jetzt auch einen ganz kleinen Knubbelansatz. Ich glaube, er hatte schon mal einen und ist auch abgefault. Also dauert auch lange. Du hast nämlich uns gerade gesagt, dass du noch Kürbispflanzen kaufen würdest auf dem Markt. Das heißt, man kann jetzt noch Kürbis nachpflanzen, das wird vielleicht noch was?
Ja, auf jeden Fall. Also zumindest dieser Uchikikuri, der Hokkaido-Kürbis, der wird auf dem Markt noch angeboten, allerdings relativ große Pflanzen. Das hat aber seinen Sinn, weil die kleinen Pflanzen, die ich dieses Jahr praktisch Ende Mai, im Juni gepflanzt habe, die sind alle von den Schnecken platt gemacht worden. Da ist nicht eine durchgekommen.
Also Schnecken sind schon ein Thema in diesem Jahr, da sprechen wir dann gleich noch drüber, was man da vielleicht nochmal sich überlegen könnte fürs eigene Beet. Ja, drüben oder ein Stück weiter, die Kartoffeln, ja, sind so, dass man sie wahrscheinlich demnächst schon rausholen könnte.
Ja, ich habe gesehen, die blaue Anneliese, die da links ist, da ist das Kraut schon weg und da liegt auch schon eine oben fast unter der Oberfläche, die sieht auch schon relativ groß aus, also da könnt ihr auf jeden Fall schon abernten und da wird auch einiges drunter sitzen. Kartoffeln, wie gesagt, die scheinen hier gut zu kommen, letztes Jahr haben wir ja auch ordentlich runtergeholt, aber das Problem in diesem Jahr ist eigentlich der viele Regen und die wenige Sonne. Wir haben nicht viel Sonne gehabt und es hat immer nur geregnet. Und dann gedeihen die Pflanzen nicht. Die Zucchini kriegt Mehltau, ne? Und wenn es immer nur regnet, die Bienen fliegen nicht, dann ist mit Ernte auch vorbei.
Wie sieht es denn bei dir im Garten aus? Du hast ja auch viel angepflanzt.
Ja, wie gesagt, Zucchini habe ich dieses Jahr gar nicht. Die haben mir die Schnecken komplett weggeholt. Man kann sie jetzt noch aussehen, kann versuchen, sie noch praktisch vorzuziehen und dann ins Freiland zu setzen, aber man muss sie dann vor den Schnecken retten. Ne? Also wenn sie etwas kleiner sind, muss man sie vor den Schnecken retten. Wenn sie größer sind, also so, na, ich möchte mal sagen, einen halben Meter hoch, die Pflanzen, dann kann man sie raussetzen, weil dann gehen die Schnecken nicht mehr ran, wahrscheinlich, weil die Blätter zu hart werden. Aber im kleinen Zustand, ich habe es versucht im Juni und es hat nicht eine überlebt.
Jetzt sind die Schnecken ja schon wieder angesprochen worden. Dann lass uns doch jetzt gleich mal so einen Seitenblick machen in Richtung Beetgestaltung, vielleicht Dauerbepflanzung mit Pflanzen, wo sich die Schnecken die Zähne ausbeißen. Was wäre denn da dein Tipp? Was könnte man sich da vielleicht im nächsten Jahr in den Garten setzen?
Ja, Tomaten sind völlig unempfindlich und wo sie gern rangehen, sind Paprika. Und da muss man also aufpassen, bloß bei Paprika hat man das Glück, die wachsen normalerweise senkrecht nach oben, da gibt es so tolle Schneckenkragen aus Kunststoff. Es gibt die auch aus Metall, aber Metall ist richtig teuer. Aus Kunststoff, die sind so rund und oben so umgebogen. Das sieht aus wie so ein Hut, der auf dem Kopf liegt. Und wenn man die im Prinzip um diese Paprika drumherum setzt, also oder da reinpflanzt, dann können die Schnecken im Prinzip nicht um diese umgebogene Kante nach oben rein. Es darf aber nichts über diesen Rand rüberhängen an Blättern, weil dann haben die sofort eine Brücke und kommen wieder rein. Aber das könnte zum Beispiel helfen, wenn man so Pflanzen hat, die senkrecht nach oben wachsen.
Und was ist mit Kräutern? Da hat man, glaube ich, auch eine gewisse Auswahl an schneckenresistenten Kräutern.
Ja, alle mediterranen Kräuter. Ja, Lavendel, Salbei, Thymian, alles, was im Prinzip fast zu den Zwerggehölzen gehört und unten verholzt. Da sind die Blätter so hart, da gehen die Schnecken nicht ran. Sie halten sich zwar gerne da drin auf, ne? Also wenn man den Lavendel irgendwo am Gemüse stehen hat, dann verkrümeln die sich tagsüber dann im Lavendel, ne? Und abends gehen sie dann ans Gemüse.
Aber gut, da könnte man ja überlegen, ob man da vielleicht so ein paar Kräuter im nächsten Jahr in den Garten setzt oder eben andere Pflanzen mit hartem Laub.
Wir hatten ja, wenn wir nochmal unseren Blick hier ein bisschen schweifen lassen, wir hatten ja vor langer, langer, langer Zeit Möhren ausgesät in unserem zweiten Beet und wir hatten auch rote Beete ausgesät. Da müssen wir jetzt so langsam mal ran. Eigentlich hätten wir schon lange ran gemusst, ne, an beides.
Ja, die hätten im Prinzip schon vor 4 bis 6 Wochen vereinzelt werden müssen, also ausgedünnt, ne? Weil die brauchen ein bisschen Masse und wenn die zu dicht stehen, dann machen die keine großen Rüben, ne? Weil sie sich gegenseitig behindern. Und da sollten wir also spätestens jetzt schon mal rangehen, aber die roten Rüben können durchaus noch Zuwachs machen bis Oktober, November. Die schaffen das noch.
Also dann sorgen wir da gleich für ein bisschen mehr Luft und Platz zwischen den Mohrrüben und den Rüben.
Ja, und lass uns auch mal nach den Möhren gucken, ob da jetzt was dran ist.
Also ich habe da schon eine Karotte gesehen.
Gut, wollen wir mal eine uns vornehmen?
Hier am Rand, da. Und die hier, die steht so schön frei.
Na, das ist ja mal eine ordentliche Karotte,
wenn
oder?
Sie einzeln werden. Die stand relativ einzeln, ne? Die hat Platz gehabt zum Wachsen. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir die kleinen Mickrigen, die jetzt dazwischen sind, noch rausziehen und hoffen, dass es noch ein bisschen Zuwachs gibt. Aber die Chancen stehen eigentlich gut.
Also zwei haben wir jetzt geerntet. Martina freut sich schon. Das Mittagessen ist gerettet.
Gibt zumindest eine Beilage. Und Zwiebeln haben wir auch noch. Die sind auch schon vor langer Zeit, glaube ich, so gewesen, dass man sie hätte rausholen können. Wir haben sie noch ein bisschen in der Erde gelagert, aber jetzt müssen sie raus.
Das tut der Zwiebel nichts. Also noch ist sie feucht. Man kann die jetzt trocknen. Das Laub ist wirklich hin. Ne? Die kann man jetzt trocknen und das ist eine schöne große Zwiebel. Da kann man schön was mitmachen. Anderes Gemüse mit verfeinern.
Und guck mal, wir haben ja auch so einen Rotkohl. Ne? Der macht auch keinen Kohl.
Ich nehme mal an, der ist auch im Frühjahr von den Raupen befallen worden. Und wenn er dann nicht genug Blattmasse hat, dann kann er keine Köpfe machen. Ne? Das ist dieses Jahr echt schwierig gewesen wegen der Feuchtigkeit.
Gut, aber es hilft ja nichts. Wir haben eben einige Sachen, die nicht so gut geklappt haben. Wir haben auf der anderen Seite aber Dinge, die ordentlich gewachsen sind. Also Paprika ist grün, da sind mehrere dran. Das dauert noch ein bisschen, bis sich das alles rot verfärbt hat. Und dann haben wir da auch noch Chili. Die sind, glaube ich, so ein bisschen scharf, sehen aber auch schon so aus, als könnte man bald was mitmachen.
Also die große hier kann man schon essen, also diese türkische Peperoni. Und die ist scharf, aber nicht so scharf wie die, die man normalerweise so zu kaufen kriegt.
Ich habe schon mal festgestellt, dass Ralf mit Schärfe nicht ganz so gut umgehen kann. Wir könnten jetzt irgendwann so einen kleinen Test machen, wie scharf es wirklich ist und wann dir die Tränen kommen.
Vielen Dank. Ja, ist tatsächlich so. Es gab mal ein Gericht, da war Chili mit dran und Martina hat da, ja, ohne mit der Wimper zu zucken, alles gegessen und ich habe zweimal so einen Löffel in den Mund gesteckt und mir liefen wirklich die Tränen. Das war ja eine merkwürdige Erfahrung für mich.
Wenn man Ralf sprachlos bekommen möchte, dann gibt man ihm Chili. Dann wird er knallrot und sagt nichts mehr.
Kleiner Tipp, wer das ein bisschen abmildern möchte, Weißbrot, trockenes Weißbrot und einen Schluck Milch. Das mildert die Schärfe ein bisschen ab.
So, das war unser kleiner Chili-Ess-Exkurs. Claudia, es ist jetzt August. Man hätte so das Gefühl, die Pflanzzeit ist auf jeden Fall vorbei, aber es stimmt noch gar nicht. Ne? Du hast ja schon gesagt, man kann immer noch Kürbis pflanzen. Was geht denn sonst noch?
Man kann auch noch Grünkohl, wird auch noch angeboten auf dem Markt. Die Pflanzen sind aber schon etwas größer. Es werden auch noch vorgezogene rote Beete angeboten. Man kann sogar noch Mangold aussehen. Der wird dann überwintern. Den kann man über Winter ein bisschen mit Laub abdecken, ne? Und dann hat man im Frühjahr eine frühe Ernte. Das geht auch. Was natürlich jetzt total geht, ist Feldsalat und Spinat, ne? Weil jetzt praktisch die Tage schon wieder so kurz sind, dass er nicht anfängt zu schießen. Das kann man praktisch in sämtliche Lücken dazwischen machen. Und Pflanzen kann man jetzt noch, kriegt man vorgezogen, auch in einer gut sortierten Gärtnerei. Das sind Endivien und Zuckerhutpflanzen kriegt man auch noch zu kaufen, kann man also durchaus auch noch auspflanzen. Und Radicchio könnte man eventuell auch noch aussehen, weil bei uns ist es ja mittlerweile so, dass die Wärme doch relativ lange bleibt, also dass wir den ersten Frost manchmal erst Ende November, Anfang Dezember haben. Und je länger das warm ist, desto länger können diese Pflanzen auch praktisch auf dem Beet bleiben und sind dann im Prinzip durchaus noch erntbar.
Gut, du hast ja auch noch etwas mitgebracht, was wir hier in die Beete setzen wollen.
Ja, also ich habe Endivien mitgebracht, Frisee-Endivien, also die so ein bisschen locker sind. Die kann man gut praktisch für einen Salat im Winter zusätzlich nehmen, so als grün. So rein ernten würde ich sie nicht, weil die sind erstmal bitter. Das ist natürlich gut für die Leber und die Galle. Aber so rein gegessen ist es zu bitter. Die nimmt man meistens dann so zusätzlich zu dem Salat dazu. Und wenn sie dann etwas älter werden, werden die auch etwas härter.
Na gut, machen wir's.
Ich habe eine Entdeckung gemacht. Wir haben schon Bohnen. Wuhu! Ja!
Ah, Tatsache! Ja! Das wird die Kobra sein, ne?
Ja.
Ja, die Kobra. Das ist eine grüne. Die kann man jetzt auch in dem Zustand, die ist schön zart. Also die kann man auch jetzt in dem Zustand essen. Die ist nicht so richtig hochgekommen. Die sollte man mal sehen, dass man sie vielleicht noch ein bisschen nach oben zieht. Normalerweise Bohnen sind Linkswinder. Das muss man wissen. Das ist genetisch vorgegeben.
Was ist, wenn ich andersrum an diesem Pfahl...
wieder nach links gehen. Linksrum.
Hättest du das gewusst, Martina?
Nee, finde ich total faszinierend.
Gut, in einem unserer Beete haben wir jetzt ordentlich Platz gemacht. Alles, was da nicht mehr reingehörte, vor allen Dingen Den Boretsch haben wir rausgenommen. Das heißt, Claudia hat das in Windeseile gemacht. Da spürt man und sieht man doch die Erfahrung eines langen Gärtnerinnenlebens. Und was kommt jetzt rein in die freie Fläche?
Ja, Endivien. Viele Winterendivien sind sogar frosthart. Also die kann man sogar im Winter noch ernten, wenn der Frost schon mal rübergegangen ist.
Gut, und die haben ja so einen kleinen Ballen schon, die waren vorgetrieben.
Die sind gut durchgewurzelt. Aber diese langen Wurzeln, die nimmt man normalerweise ab. Wenn man die Wurzeln nämlich einkürzt, dann bilden diese Wurzeln Seitenwurzeln und dann verwurzelt sich die Pflanze besser.
Gut, und wie tief muss der jetzt rein in den Boden, also wie er halt im Töpfchen schon war?
Ja, das ist genauso wie bei Salat, der sollte nicht zu tief sitzen. Wenn er zu tief sitzt, dann fängt er an zu faulen, dann geht die Fäule in das Herz, ne? Also das Herz soll auf jeden Fall oberirdisch bleiben.
Gut, dann machen wir das mal.
Ein bisschen Dünger, das ist ein organischer Dünger, den gebe ich immer schon gleich mit ins Pflanzloch rein. Der wird auch ganz langsam abgebaut. Und jetzt machen wir das wieder zu. Oh. Ne? Also tiefer sollte die nicht rein. Ne? Also das Herz muss noch oberirdisch sein.
So, das sieht doch gut aus. Vier Pflanzen haben wir da. Und jetzt kommt noch die Petersilie dazu. Wo kommt die hin? Ins andere Beet?
Kleine Pflanzen noch, aber die haben noch Zeit zum Wachsen. Und die werden auch überwintern und dann im Frühjahr austreiben. Und hatte ich ja Anfang des Jahres schon gesagt, so wie die anfangen, Blütenstände zu machen, dann bitte nicht mehr essen.
Also die Petersilie, genau. Da erinnern wir uns dran, nicht wahr, Martina?
Absolut, die wird dann giftig. Und ich muss jetzt sagen, ich war im Urlaub auf einem Campingplatz und die hatten ein Kräuterbeet. Da war auch Petersilie drin. Und dann habe ich mich auch gefragt, ob denn wohl diese Petersilie von diesem Jahr ist und ob die das auch wissen. Ich bin dann davon ausgegangen, dass sie die wohl frisch gepflanzt haben und habe sie gegessen. Mir ist auch nichts passiert, aber ich denke jetzt immer darüber nach, wenn ich irgendwo Petersilie sehe, ob die denn wohl schon 2 Jahre alt ist.
Na Mensch, ein Glück, dass du unversehrt aus dem Urlaub zurückgekommen bist. So, ganz vorsichtig wird die Petersilie ins Beet gepflanzt.
Weil die sehr klein ist, mache ich das gleich so mit der Hand. Und ich mache dann nachher von oben noch ein bisschen organischen Dünger drauf, weil Petersilie, die braucht ein bisschen was.
Sehr gut. Also für die nächsten Wochen, Monate hat die Petersilie was zu knabbern.
So, damit sind unsere Beete jetzt mal wieder auf Vordermann gebracht. Vielen Dank, Claudia. Wir können hier in dem anderen Beet können wir noch ein bisschen Beikräuter entfernen, damit da noch mal ein bisschen hier Ordnung reinkommt. Aber ansonsten sind wir wieder auf Stand, ne? Und demnächst kommen die Kartoffeln raus.
Das machen wir. Die Kartoffeln, die werden geerntet. Und da kommen dann die Erdbeeren hin, die wir aus den Senkern gewonnen haben. Das ist doch toll.
Ja, Claudia, vielen, vielen Dank, dass du hier uns wieder unter die Arme gegriffen hast und fürs Pflanzen und für die vielen Entdeckungen, die wir doch wieder gemacht haben in unseren Beeten. Es ist immer wieder schön, wir lernen eine Menge und es kommt ja dann doch immer irgendwas dabei raus.
Ja, hat auch wieder Spaß gemacht und ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder weitergeht.
So machen wir es. Und Martina und ich, wir machen uns jetzt auf den Weg zu unserer Tomatenexpertin Sibylle Maurer-Wohlatz und testen dort gleich den Geschmack von ganz unterschiedlichen Tomatensorten. Und na, Martina, freust du dich schon?
Absolut. Ich habe ja heimlich hier schon ein paar Tomaten gegessen und dann gucken wir mal, was Sibylle so hat. Ralf und ich sind angekommen bei Sibylle Maurer-Wohlatz vom BUND. Der BUND, das ist ja der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Und wir sind gelandet bei Pattensen in der Region Hannover, wieder in ihrem wunderbaren Garten. Wir waren ja vor einiger Zeit schon mal hier und uns leuchten hier wirklich hunderte Tomatenfrüchte entgegen, aus allen Ecken, aus dem Gewächshaus, aus den Beeten. Es ist einfach wunderschön und es sind auch schon verdammt viele rot, muss ich sagen. Das ist, glaube ich, bei mir zu Hause noch nicht so, bei dir auch nicht, Ralf. Aber erstmal, Sibylle, schön, dass wir überhaupt hier sein dürfen wieder.
Ja, ich freue mich auch sehr, euch hier zu sehen, weil es gibt ja viel zu berichten aus dieser regenreichen Saison.
Ja, das Gartenjahr war bislang nicht so, wie man sich das vielleicht erhofft hat. Also auf der anderen Seite muss man sagen, viel gießen musste man oft nicht. Ne? Also das ist vielleicht der positive Nebeneffekt. Und Martina hat schon angesprochen, hier bei dir sind die Tomaten ja fast vollreif. Und bei mir auf der Terrasse, ein paar grüne Kügelchen sind da dran. Was habe ich denn falsch gemacht? Vielleicht kannst du das mal kurz sagen. Geht ja vielleicht anderen auch so, dass sie sich fragen, warum ist hier bei dir in der Nähe von Pattensen alles perfekt und bei uns auf den Terrassen oder in den Gärten, ja, da mickern die Tomaten so langsam vor sich hin.
Ja, die Anzucht war auch etwas mühsam. Die haben lange sehr klein verharrt im Gewächshaus, was ich dann immer noch mit Kerzen geheizt habe, weil es nachts kalt war. Da sind die noch nicht so richtig gewachsen. Ich habe also relativ spillerig kleine Tomaten erstmal getopft, also aus den Anzuchtkästen in kleine Töpfe gepackt und dann auch nochmal im Gewächshaus eng an eng sozusagen aufgereiht. Und dann gewartet, dass es endlich wärmer wird. Mitte Mai habe ich dann tatsächlich aber alle Tomaten nach und nach in die Beete gepflanzt. Und das Besondere an meinen Beeten ist, dass sie seit 30 Jahren mit Kompost, mit Pflanzenkohlekompost, mit viel guten Zutaten versehen werden, sodass ich ein unglaublich gutes Bodenleben habe, eine sehr gute Bodenfruchtbarkeit deshalb auch. Und wenn hier 30 bis 40 Milliliter Wasser runtergekommen sind in wenigen Stunden, konnte man eine Stunde danach nichts mehr sehen. Der Boden hat alles wunderbar aufgenommen und das ist natürlich auch für die Pflanzen sehr wichtig, dass sie nicht in Wasser ersticken, denn wenn der Boden hart ist und die Wurzeln keinen Sauerstoff mehr bekommen, weil das Wasser einfach auf dem Boden steht, dann können sie nicht wachsen.
Gut, also ein ordentliches Bodenleben, eine Bodenqualität muss vorhanden sein. Dann habe ich ja noch ein paar Jahre Zeit, denn 30 Jahre habe ich bei mir im Garten noch nicht rum. Also vielleicht wird das ja dann auch noch was mit meinen Tomaten in den nächsten Jahren.
Naja, wenn du sie im Kübel hältst, hast du ja wahrscheinlich jedes Jahr aufs Neue die Chance, für ein vernünftiges Bodenleben zu sorgen.
Stimmt auch wieder. Martina hat recht, ja.
Wobei Bodenleben wahrscheinlich dann der falsche Begriff ist, weil in so einem Kübel lebt vielleicht nicht so viel, aber du kannst ja Kompost da reintun, das meinte ich.
Genau, also Tomaten mögen gerne viel Kompost. Ich mache ganz oft in meine Kübel, einige wenige habe ich auch im Kübel, 50% Kompost. Wobei mein eigener Kompost nicht so reichhaltig ist, also der ist nicht so extrem nährstoffreich. Und dann mache ich trotzdem immer noch einen guten Bio-Volldünger dazu. Und ich setze Komposttee auf, der 24 Stunden blubbert, also umgewälzt wird, dass er immer belüftet wird. Bei 25 Grad, da kommt ein Strumpf mit Kompost und ein paar anderen Zutaten rein und dann auch noch Zucker. Ich nehme immer Rübensirup, damit die Bakterien sich gut vermehren. Und mit diesem Komposttee kann ich entweder die Jungpflanzen spritzen. Das belebt die unglaublich, weil dann die ganzen positiven Bakterien auf der Pflanze sind. Oder im Garten später, wenn ich dann nochmal Komposttee mache, dann gieße ich jede Pflanze damit. Und zwar Tomaten, Paprika und andere Pflanzen, die so ein bisschen mickrig noch aussehen.
Sibylle, nochmal ganz kurz. Ich brauche also einen alten Strumpf und was kommt da noch alles rein, wenn ich, sagen wir mal, so 10 Liter Flüssigkeit haben will?
Ja, da kommt also ein Säckchen mit gutem, gereiften Kompost, der schön nach Walderde schon riecht. Und ja, und dann mache ich auch immer noch ein bisschen Gesteinsmehl in das Säckchen rein. Und ich hole Kräuter aus dem Garten, also klein gehackte Brennnessel, Löwenzahn, Beinwell, gute Kräuter einfach aus dem Garten. Und das Ganze setze ich dann in so einen großen Eimer und da tue ich eine Umwälzpumpe rein, wie man sie auch von Teichen kennt, eine kleinere, die dann das wirklich 24 Stunden lang sprudeln lässt, also immer wieder belüftet. Das ist ganz wichtig, dadurch vermehren sich diese Bakterien so exponentiell, also ins Unendliche. Und dann muss man diesen Tee sofort verwenden, weil sonst verlieren sich die Bakterien wieder.
Also und Zuckerrübensirup muss auch noch mit in die Socke. Dann haben wir das auch abgehakt.
Das klingt auf jeden Fall nach einer ziemlich guten Mischung und es klingt auch danach, dass es einfach wirklich nicht reicht, ne? Eine Tomate im Mai rauszupflanzen und hin und wieder zu gießen. Dann hat man wahrscheinlich Früchte, aber nicht das, was man so rausholen kann, wenn man sich wirklich ernsthaft damit beschäftigt und darum kümmert.
Genau, und dann gibt es natürlich noch die berühmte Jauche, die ich aus Beinwell und Brennnessel mache, die ich eine Woche lang mindestens ansetze in einem verschlossenen Eimer. Da mache ich auch ein bisschen Zucker rein, damit es nicht so intensiv riecht. Dann rühre ich das um, gieße es durch ein Sieb und verdünne es, also so 1:10. Und damit gieße ich dann auch nochmal Pflanzen. Also ich hatte ein Beet, da waren einige Pflanzen, sahen nicht so gut aus, da habe ich die dann zweimal mit gegossen und dann haben die sich auch gut erholt. Das ist also ein Sofortdünger, der in den Boden reingeht, dadurch, dass er flüssig ist und dann von den Pflanzenwurzeln auch sofort aufgenommen wird.
Kann ich denn jetzt noch was retten? Wenn ich das alles bisher nicht gemacht habe und ich jetzt schon so kleine Fruchtansätze habe, aber noch keine roten Tomaten beispielsweise, kann ich dann jetzt noch der Pflanze helfen?
Ja, genau. In diesem Stadion ja. Aber wenn ich dann die ersten wirklich schon reifen Tomaten habe und die anderen sind alle auch schon sehr groß, dann düngt man nicht mehr.
Also ordentlich Dünger würde jetzt noch helfen. Das haben wir mal unterm Strich festgehalten. Lass uns doch mal kurz zum Gewächshaus gehen. Also der Garten ist ja so fantastisch. Ich würde sagen, ein paar hundert Quadratmeter pures Paradies mit Sommerblumen, Violett. Hier sind Rosen, die so, ja, roséfarben blühen. Phlox ist da, Blutweiderich und der Gaura steht da auch und wiegt sich so im Wind. Gelbe Sommerblumen, also mir geht das Herz auf.
Genau, Staudensonnenblumen hier und Kerzenknöterich, der auch sehr gut besucht wird. Ringelblumen ganz viele und auch die Nachtkerze, die immer nachts von vielen tollen Faltern besucht wird. Das freut die Fledermäuse.
Okay, die armen Falter.
Ja, aber so greift ein Rad ins andere. So, jetzt sind wir angekommen an oder in dem Gewächshaus und ja, hier hängen ja wirklich, ja, auch Unmengen an tollen Tomaten an den einzelnen Pflanzen.
Und es sind ganz unterschiedliche Tomaten. Ich habe auch schon beim Gang durch den Garten beobachtet, es gibt ganz kleine in Gelb und in Rot und vielleicht sogar auch ein bisschen so in Schwarz-Violett. Und es gibt ganz, ganz große Fleischtomaten noch mit Struktur und es gibt längliche Tomaten, die aussehen wie eine Zipfelmütze.
Ja, genau. Hier habe ich zum Beispiel das Andenhorn. Das lasse ich immer gerne im Gewächshaus, weil es eine ganz fleischige Tomate mit wenig Wasser ist, die ideal ist, um daraus eine tolle Pasta für Spaghetti zu kochen. Dann habe ich hier die bolivianische Obsttomate.
Die ist so ein bisschen wie eine Murmel so in der Größe, nicht?
Ja, etwas größer als eine Murmel. Und wenn die so richtig fast orange wird, ist sie zuckersüß. Und hier habe ich eine spontan gewachsene Tomate, die rot und rund ist, so in der Größe zwischen Cocktail und normal, die extrem aromatisch schmeckt. Die hat sich hier spontan angesiedelt. Ich nehme mal an, das ist eine Kreuzung, die sich zufällig ergeben hat. Und dann ist ein Samenkorn gut gekeimt. Ich will mal versuchen, ob ich die nächstes Jahr wieder anbaue. Wenn ich Glück habe, bleibt sie samenfest. Das heißt, es ist wieder dieselbe Tomate. Und wenn ich Pech habe, spaltet sie sich in alles Mögliche auf, dann war's das.
Aber du kannst du erkennen, was es oder kannst du erschmecken, was es für eine Sorte ist? Oder?
Naja, ich bin keine Verfechterin davon, 1000 Tomaten zu ziehen, sondern ich habe so ein Sortiment von vielleicht 180 Sorten, wobei ich einige nur ab und zu anbaue. Aber meine Lieblingstomaten natürlich jedes Jahr, weil wir das auch auf dem Acker machen. Von daher kenne ich die meisten Tomaten einfach, wenn ich sie mir anschaue. Bei den roten, runden, alten deutschen Sorten ist es schwierig, weil die eigentlich alle rot und rund sind. Da muss ich immer sorgfältig ein Schild haben, damit ich weiß, welche Sorte es tatsächlich ist.
Also 180 Sorten zu erkennen und auch nur durch das Ansehen zu wissen, wie die heißen, finde ich schon enorm. Also ich komme vielleicht auf 2 oder 3.
Maximal. Aber wir hatten jetzt in unseren Funkhausbeeten ja auch das Ding, dass sich Tomaten aus dem vergangenen Jahr neu ausgesät haben. Und da sagt unsere Gartenexpertin Claudia auch so, na, sie weiß da nicht, was dabei rauskommt, ob das dann auch Samenfeste waren oder nicht. Mal gucken, was passiert. Und ich habe jetzt die ersten Tomaten davon probiert. Die waren total lecker. Also richtig süß und schmeckten wirklich so nach Cocktailtomate. War ganz toll. Also hat sich gelohnt, dass wir die da eigentlich einfach haben liegen lassen und auch die Tomaten haben wachsen lassen.
Also manchmal muss man gar nicht so viel aufräumen, sondern mal gucken, was im nächsten Jahr daraus wird.
Genau. Tomatensamen sind nämlich sehr haltbar. Also ich habe manchmal schon Sorten, die ich ewig nicht angebaut habe, die ich eigentlich aussortieren wollte, habe ich gedacht, ach, baue ich sie doch nochmal einmal an, ja. Und dann sind diese 8 Jahre alten Samen tatsächlich gekeimt. Ich bin baff. Man muss sie natürlich auch richtig professionell aufbereiten. Also die Samen in ein Gläschen machen und ein bisschen Wasser rauf, Deckel zu, 2, 3 Tage maximal gären lassen und dann gut reinigen. Durch dieses Gären ist nachher so das, was an Hülle, an Gallate um die Samen ist, losgelöst und wir haben dann einen sehr guten Samen, der, wenn er gut getrocknet ist, in einer kleinen Dose lange haltbar ist.
Okay, also es ist nicht so einfach wie ich nehme eine Tomate, schneide die auf, nehme die Samen raus, wasche sie mal kurz und lege sie trocken, sondern die müssen wirklich ein paar Tage stehen im Wasser und dann werden sie weiter verarbeitet quasi.
Ja, nicht zu lange. Wildtomaten keimen ganz oft schon im Wasser. Also hier haben wir die peruanische Tomate, die peruanische Gelbe. Die habe ich mal bekommen von einem netten Menschen aus einem Nachbarort, der sie wiederum von einem peruanischen Diplomaten bekommen hat, also das Saatgut. Und es ist auch eine ganz liebe Sorte, die ist mir sehr ans Herz gewachsen. Die ist zwar im Ertrag nicht so groß, aber es ist eine sehr milde, sehr leckere Tomate. Wir können sie nachher mal probieren.
Das ist ein gutes Stichwort. Also ich glaube, bei deinen ganzen Tomatensorten könnten wir so eine Rundreise um die Welt machen, ne? Also du hast ja aus fast allen Regionen, wo Tomaten wachsen, Exemplare dabei.
Weißt du eigentlich, wo, also gibt es einen Ursprungsort für Tomaten oder sind die auf der Welt an verschiedenen Orten quasi aufgeploppt zu bestimmten Zeiten?
Also die Tomate stammt aus der neuen Welt. Da gibt es eine ganze Menge Wildtomaten. Manche sind so bitter, dass man sie nicht essen kann. Sie kommen aus den Andenregionen und zwar sowohl von der Pazifikseite als auch jenseits, sozusagen in anderen Andenbereichen. Und ich habe zum Beispiel eine argentinische Wildtomate, die scheint auch aus den Anden zu kommen. Und sie haben sich dann in früher Zeit, haben die Indigenen halt angefangen, Tomaten zu züchten. Eins der wichtigen Zentren war Mexiko. Mexiko ist ja sowieso berühmt dafür, dass ganz viele Kulturpflanzen dort zuerst entwickelt worden sind. Zum Beispiel der Mais aus der Teosinte und vieles andere. Und aus den Anden wissen wir auch, dass die Kartoffeln kommen. Das ist ja auch ein Solanum-Gewächs. Und von dort aus haben sie sich schon in der Zeit lange vor Kolumbus bis nach Nordamerika und Südamerika verbreitet und eine Fülle von Kulturformen hervorgebracht. Besonders interessant sind die Sorten aus Mittelamerika. Das ist ja sehr regenreich da. Also so Honduras zum Beispiel, die können viel Regen ab. Und das sind interessanterweise Sorten, die bei uns auch die Kraut- und Braunfäule nicht so schnell bekommen. Irgendwann mal erwischt es die auch, aber sie sind eigentlich lange stabil.
So, die Sonne scheint. Wir sind in einem Gewächshaus. Mir rinnt der Schweiß.
So, ich werde nächstes Jahr keine Tomaten mehr in mein Gewächshaus tun. Warum? Wir haben hier einen Pilz. Das ist die sogenannte Samtfleckenkrankheit. Die macht unten auf den Blättern samtartige Flecken und oben wird es gelb und die Blätter vertrocknen und dann geht die Krankheit in die Stiele und dann können die Tomaten nicht mehr ernährt werden und ganz am Ende geht die Pflanze kaputt. Leider halten sich diese Pilze oder die Sporen, besser gesagt, der Samtfleckenkrankheit unglaublich lange. Und ich habe ja gehofft, dass ich sie irgendwie mal rauskriege aus dem Gewächshaus. Ich putze hier das ganze Gewächshaus, mache alle Scheiben sauber, tue frischen Kompost drauf, aber das hilft alles nichts. Durch die Hitze und gleichzeitig stehende Feuchtigkeit entwickelt sich diese Krankheit und nächstes Mal kommen hier nur noch Paprika und andere Sachen rein.
Okay, wenn du jetzt gerade die Krankheiten schon angesprochen hast, die so auftreten können, vielleicht können wir ja für unsere Hörerinnen und Hörer gleich noch ein paar kurz ansprechen. Was ist denn, wenn die Tomatenfrüchte aufplatzen? Woran kann das liegen?
Ja, das kann verschiedene Ursachen haben. Zum Beispiel, dass es einfach so stark regnet, dass die ganze Pflanze so viel Wasser aufnimmt und dann mal platzt. Meine These ist, dass auch der Regen, der von oben kommt, wenn die Pflanze nicht geschützt ist, also wenn sie keine Blätter über den Früchten hat, die das Wasser abperlen, dann besonders leicht platzt.
Wenn wir jetzt auf dieses Tomatenjahr gucken, was sind denn dann da so die Themen, unter denen die Tomaten vielleicht leiden?
Ja, die totale Herausforderung ist die Kraut- und Braunfäule. Das heißt Phytophthora infestans. Das ist auch die Krankheit, die Kartoffeln, Blätter befällt und dann die ganze Ernte vernichtet. Diese Krankheit entsteht immer dann, wenn es dauerhaft regnet, also wenn es meinetwegen über längere Zeit Nieselregen gibt, eine hohe Luftfeuchtigkeit ist und die Sporen dann auf den Blättern anfangen zu keimen. Also die Sporen fliegen ja überall rum, davor kann sich niemand schützen. Aber keimen tun sie halt nur, wenn es feucht und im Grunde genommen dauerfeucht ist. So, was machen wir da? Diese Pilzsporen keimen vor allen Dingen bei niedrigen pH-Werten. Tomaten sind ja sehr tolerant, also die können niedrige pH-Werte von 5 genauso ab wie hohe von 8 und alles, was dazwischen liegt.
Also pH-Wert sagt etwas über den Boden aus, wie sauer ist der zum Beispiel?
Ja, nicht nur den Boden, sondern auch die Oberfläche der Pflanze. Unsere Haut hat ja auch einen Säuregehalt. Man spricht immer von dem optimalen pH-Wert der Haut, damit sie Schädlinge, Bakterien und so weiter abwehren kann. Und genauso ist es bei den Tomatenblättern. Wenn sie einen hohen pH-Wert haben, fliegen die Sporen darauf, aber sie können nichts ausrichten. Und da gibt es einen Trick, der mittlerweile kein Trick mehr ist, sondern der professionell im biologischen Anbau auch angewendet wird. Man nimmt Backpulver oder das ist Natriumhydrogencarbonat. Ich nehme lieber Kaliumhydrogencarbonat, weil Tomaten sind sehr kaliumliebend. Also die brauchen viel Kalium, sie speichern das auch in den Früchten. Das löse ich auf und zwar jetzt auf 5 Liter, so eine große gelbe Spritze, 5 Liter, 25 Gramm. Und dazu tue ich nochmal 8 Gramm Lecithin. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel. Lecithin ist aus Soja hergestellt und in Kombination mit Backpulver bzw. Kaliumhydrogencarbonat sehr gut geschüttelt in so einer 5 Liter Spritze über die ganzen Pflanzen gebracht. Unter die Blätter, auf die jungen Früchte. Es ist auch ganz ungefährlich, es ist ja kein Gift, es ist ja alles lebensmitteltauglich. Schützt diese Pflanzen und das habe ich konsequent im Garten gemacht. Und noch dazu, jedes Blatt, was anfangs befallen war mit Kraut- und Bräunfäule, sofort abgeschnitten. Nicht in Kompost, sondern entweder in Restmüll oder trocknen, verbrennen und die wertvollen Mineralstoffe, die in den Blättern sind, dann wieder nutzen.
Ich habe mich nämlich schon ein bisschen gewundert. Deine Tomaten im Garten sehen alle tipptopp von den Blättern aus.
Dann kannst du vielleicht auch nochmal sagen, wie sehen die Blätter aus, wenn dieser Pilz zugeschlagen hat?
Ja, die kriegen braune Stellen, die dann immer mehr sich auf einem Blatt ausbreiten und dann auf die anderen Blätter überspringen und nachher sogar auf die Früchte, auf die reifenden Früchte. Auf unserem Nutzpflanzenacker haben wir genau das Problem. Wir haben mehr als die Hälfte der Pflanzen schon vernichten müssen. Und da haben wir das zwar auch gemacht, aber wahrscheinlich zu spät und nicht so oft und nicht so intensiv wie in einem kleinen Garten. Ne?
Meine Tomatenpflanzen haben zum Teil so kleine braune Punkte an den Blättern. Also es ist nicht so, dass sich die Blätter außen so braun kräuseln, sondern auf der Blattunterseite oder auch obendrauf sind braune Punkte.
Das kann ich jetzt nicht sagen. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Pilze. Manche sind nicht so schlimm. Du musst gucken, ob es größer wird, dann könnte es auch diese Kraut- und Braunfäule sein.
So, größer ist ein gutes Stichwort für mich, denn mein Appetit auf frische Tomaten, der wird immer größer. Ich habe die ja vorhin schon da liegen sehen. Wollen wir mal hingehen und so ein paar probieren und dann werden wir euch sagen, wie die heißen und wie die schmecken. Denn bei Tomaten ist ja das Aussehen das eine, aber der Geschmack natürlich das andere. Und darauf kommt es ja dann ganz oft an. So, wir sind jetzt angekommen hier an einem Tisch und auf dem Tisch liegt ein ja wunderbares, großes, historisches Brett und darauf drapiert sind, weiß nicht, 3 Dutzend verschiedene Tomaten in unterschiedlichsten Farben, also gelb, rot, dunkelrot, fast schwarz. Martina, ist das nicht ein toller Anblick?
Ich bin ganz begeistert. Vor allen Dingen bin ich begeistert von den ich würde sagen, lustigen Namen. Sie haben bestimmt alle einen Grund, aber wir haben hier zum Beispiel den Großherzog von Toskana. Das ist eine gelbe, längliche Tomate. Dann haben wir Baird's Atomic Grape, also Baird's atomarische Weintraube, würde man sagen wahrscheinlich. Dann haben wir Onkel Gustav, das ist eine rote, ich würde mal sagen Cherry-Tomate, ist wahrscheinlich zu banal, aber so kann man sich's vorstellen. Auch sehr schön Smaragd, ist gelblich. Ein orangenes Fläumchen, so ein bisschen Datteltomate in Orange. Roter Heinz, sieht nach einer klassischen Tomate aus, ist eine alte Sorte, glaube ich auch.
Und der ist natürlich rot, der Heinz, ne? Also die Frucht, na klar, wenn er so heißt.
Ja. Und mexikanischer Honig.
Da freue ich mich schon.
Ist auch rot. So, dann testen wir jetzt mal Sibylles Tomate, die sich spontan im Gewächshaus nochmal ausgesät hat. Und mal gucken, wie die so schmeckt.
Ja, ich beiß auch mal ab.
Die ist wirklich extrem süß. Aber wirklich.
Also da kann man gerne noch was von nehmen. Aber leider wissen wir ja nicht, wie die heißt. Aber vielleicht, wenn Sibylle das rauskriegt und die, oder sie ihr selbst ein...
Sponti genannt. Sponti.
Die Sponti-Tomate, okay.
Wir wollen also vielleicht, ne, es wäre, glaube ich, gut, wenn du sie nochmal weiter kultivierst für nächstes Jahr.
Auf jeden Fall.
Gut, Sponti, also auch hinten so im Abgang, würde ich sagen, sehr angenehm. Was hättest du noch im Angebot?
Also zum Beispiel die bolivianische Obsttomate, die wunderbare lange Rispen macht. Das ist auch eine tolle Kindertomate, aber ich als Erwachsene esse die auch gerne.
Klein, wie eine Murmel, also ich bin immer bei den Murmeln. Und gelb, ziemlich Booker, fest.
Booker. Sie ist schon ein Booker. Ein Booker ist so eine große Murmel aus Glas.
Okay, das war mir nicht bekannt. Wusstest du das?
Das wusste ich nicht, aber ich hätte auch, es ist eine sehr große Murmel. Ne? Es geht schon fast wie an so ein Schweinchen beim Buhl.
Vom Geschmack her?
Auch süß, aber tatsächlich ein bisschen anders.
Mhm. So, vielleicht ein, zwei noch. Was haben wir noch? Die
Pernau Orange Flasche, mal von einer Erhalterin vom Markt aus Pernau mitgebracht.
Also Erhalterin heißt ja, es gibt so Erhalterringe, da kann man sich melden und mitmachen und dann kriegt man halt alte Sorten, also Samen von alten Sorten und kümmert sich darum, dass die halt nicht aussterben, richtig?
Genau.
Gut, und jetzt haben wir die schon mal probiert.
Nicht ganz so süß wie die anderen, aber auch sehr intensiv. Lohnt sich, die weiter zu erhalten?
Ja, ich denke, wahrscheinlich bei allen ist das so, ne? Also was wären wir ohne die historischen Tomaten? Die sieht so ein bisschen aus, als hätte sie so einen kleinen Belag, ne? Aber ist ja kein Schimmel.
Angora, weil die ganze Pflanze mit einem Pflaum übersehen ist. Eine sehr hübsche Sorte. Ihr könnt sie euch gleich nochmal live im Garten angucken. Und sie schmeckt auch ganz hervorragend, finde ich.
Da hätte ich jetzt fast gedacht, die hat Mehltau. Aber ist so gewollt von der Natur.
Genau.
Gut, mal probieren. Es dauert noch ein bisschen, bis der Geschmack sich so bei Martina so festgesetzt hat.
Ja, ich versuche das irgendwie einzuordnen. Sie ist, die schmeckt anders als die anderen. Ich kann gar nicht beschreiben, wie. Also doch schon auch klassisch tomatig, aber ist noch irgendwas anderes drin. Hier liegt auch eine ganz interessante Sorte, argentinische Wildtomate. Da hätte ich auf den ersten Blick gar nicht gedacht, dass das eine Tomate ist. Also doch, es erinnert an Tomate und so ein bisschen wie das Verhältnis Erdbeere zu Wilderdbeere. Sie sind wahnsinnig klein. Die größten sind wirklich so, jetzt sind wir wieder bei Ralfs Murmel. Die größten Früchte davon sind wirklich so kleine Murmelgröße.
Ja, genau. Das ist tatsächlich eine Wildtomate aus der Art der Pimpinellifolium. Also die tatsächlich diese schönen langen Rispen machen. Und man findet heutzutage ja viele Cocktailtomaten, die aus dieser Wildart irgendwann mal gezüchtet worden sind, die auch so schöne lange Rispen machen. Zum Beispiel die sizilianische Olive. Eine Tomate, wo ich mal vor langer Zeit von einem sizilianischen Freund die Samen bekommen habe, die er aus seinem Garten hat.
Wir haben jetzt ja ganz viel hier über kleine Tomaten, über Cocktailtomaten gesprochen. Hier auf dem Brett liegt aber noch eine wahnsinnig große, dicke Tomate. Ich versuche mal das Schild zu lesen. Vecchia Maremma.
Vecchia Maremma.
Also irgendwas Altes.
Ja. Die Vecchia Maremma ist eine sehr schöne große Fleischtomate aus der Maremma, also aus der Provinz Maremma aus Italien. Eine Bauerntomate, die unglaublich gut schmeckt. Man kann sie wunderbar so als Salattomate essen, aber man kann sie auch sehr gut zu Sugo kochen, ähnlich wie das Annenhorn. Das ist sehr effizient, wenn man da ein paar große hat.
Das habe ich tatsächlich schon ausprobiert im Urlaub und ich hatte zwei von diesen großen Tomaten und es hat einen ganzen Pott mit Tomatensauce ergeben. Das war super lecker.
Genau. Und das machen wir sowieso mit allen Überschüssen. Also wenn wir Saatgutgewinnung machen, können wir gar nicht die alle essen und dann kommen die alle in den Topf. Unten erstmal eine Schicht Zwiebeln, damit der Boden schön bedeckt ist und dann die Tomaten, die dann ganz schnell Wasser lassen. Und noch Knoblauch zu, Basilikum und dann wird das auf ganz kleiner Flamme eingekocht und nachher passiert und in einer flotten Lotte und dann nochmal erhitzt und in vorher abgekochte Marmeladengläser gefüllt.
Ja, und mit diesem kleinen Rezepttipp für Tomatensugo sind wir dann auch am Ende dieser Folge. Vielen, vielen Dank, Sibylle, für die vielen Tomateninfos, Tipps und Tricks heute. Und Alles Möhre oder was, unseren Gartenpodcast, den findet ihr ja alle zwei Wochen in der ARD-Audiothek. Und wenn ihr dann schon mal in der Audiothek seid. Und wenn ihr euch für Tomaten noch weiter interessiert und Tomaten auch zu euren liebsten Früchten gehören, dann hört doch gerne mal rein in den Podcast von Radio Wissen von den Kolleginnen und Kollegen von Bayern 2. Da gibt es nämlich auch eine Folge zu Tomaten. Tomate, Paradeiser, Pomodoro, auf Siegeszug durch Europa und die ganze Welt. Da geht es unter anderem dann auch um die Geschichte der Tomate. Findet ihr auch in der ARD Audiothek.
Genau, und wenn ihr Fragen habt rund um Tomaten oder andere Gartenfragen, schickt uns gerne eine Mail an garten@ndr.de oder eine Sprachnachricht über unseren Messenger.
Genau, und wenn ihr Fotos von den vielen, vielen Tomatensorten euch ansehen wollt, die es hier bei Sibylle gibt, findet ihr diese Fotos in unserem Gartenblog.
Gut, und dann sind wir tatsächlich am Ende und tschüss sagen
Martina Witt, Redakteurin beim NDR in Niedersachsen.
Und Ralf Walter, Redakteur beim NDR. Und wir sind, das wisst ihr, gerne in Gärten unterwegs. Und wie immer wünschen wir euch am Ende viel Spaß und Erfolg im Garten oder beim Gärtnern auf dem Balkon. Und schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt:
Alles Möhre oder was?
Der Gartenpodcast von NDR 1 Niedersachsen.